Gut, also nachdem wir jetzt dieses Ganze mit der Freigebigkeit dargelegt haben, nochmal mit der Freiwilligkeit, lassen wir über das Zehntengeben reden, okay? Wenn ich vom Zehntengeben jetzt rede, dann rede ich davon, dass du 10% deines Einkommens dem Herrn gibst. Du sagst, 10%, ja, 10%. Das ist Tradition auf der ganzen weiten Welt, in allen Christengemeinden. Es hat nicht mit der christlichen Gemeinde begonnen, sondern eigentlich mit Abraham. Der erste Zehntengeber in der Bibel, der steht im ersten Buch Mose, Kapitel 14. Das war lang vor dem Gesetz des Mose, das war eine Glaubenstat. Aber lass mich vielleicht zunächst mal einige Sachen sagen über die Zahl 10 in der Bibel ganz allgemein. Das ist nämlich recht interessant. Pass mal auf. Der Zehnte oder die Zahl 10 spricht von Erlösung, okay? Von Erlösung, von Vollständigkeit, von Angekommensein. Diese ganzen Aussagen sind wichtig für uns. Auf dem Geben, vielleicht sage ich das gleich am Anfang noch dazu, auf dem Geben des Zehnten liegt ein besonderer Segen. Sag mal, besonderer Segen. Hat Gott gesagt und das teile ich euch also heute mit. Der Zehnte spricht von Erlösung. Noah, hört mal, Noah war der Zehnte nach Adam. Und Noah war derjenige, durch den das Menschengeschlecht wieder Ruhe bekam. Die Menschen waren nämlich so schlecht, dass sie sich ständig gegenseitig umgebracht haben. Dann hat Gott sich gedacht, wir machen jetzt mal Schluss. Und er hat dann seinen Zehnten hergenommen, den zehnten Menschen, nämlich Noah, und hat den Menschen durch ihm Ruhe gegeben. Wie hat er das gemacht? Nachdem die Sünder sich nicht bekehren wollten, kam die Sintflut und die sind alle ertrunken. Du sagst, Mensch, ist aber hart. Eigentlich nicht. Denn es war so, dass Noah nicht nur ein Schiffsbauer war, er war auch ein Prediger. Und Noah hat 100 Jahre lang gepredigt, während er diese Arche gebaut hat. Seine Söhne und alle anderen haben die Arche gebaut und er hat gepredigt. 100 Jahre lang. Und wisst ihr, wer sich bekehrt hat? Nur seine Familie. Zum Schluss waren 8 Menschen in der Arche. Seine Gemeinde hat 8 Menschen umfasst, seine eigene Familie. Alle anderen haben ihn ausgelacht. Und naja, und dann kam der Tag, an dem die Tiere in die Arche gingen. Und dann kam die Rettungsflut. Die Flut hat Noah gerettet vor der Bosheit der Menschen. Die Flut, die für Noah zum Segen wurde, die hat alle anderen ertränkt. Gott hat die Fenster des Himmels aufgetan und hat Regen ausgegossen in dichten Massen, ja. Damals war es wahrscheinlich so, dass es das erste Mal geregnet hat. Vorher ist immer nur ein Nebel aufgestiegen auf der Erde. Die Erde hatte damals eine völlig andere Topographie. In anderen Worten, die Berge waren niedriger und vielleicht gab es auch gar keine richtigen Berge im eigentlichen Sinn, wie wir sie kennen. Die Welt war flacher. Die Geologen sprechen von einem Urkontinent namens Gondwanaland und so weiter. Man konnte es also sehen. Und wenn du willst, dann kannst du ja eigentlich auch sehen, ja. Dass Afrika und Südamerika zusammenpassen irgendwie, ist doch dir schon mal aufgefallen? Man muss schon wirklich Wissenschaftler sein, um das irgendwie in Abrede zu stellen. Ne? Es gab da eine Zeit, in der also wilde Wasser getost haben. Es war wohl auch so, das ist jetzt ein Ausflug in die Geologie, das spare ich mir jetzt dann gleich auch wieder. Es war wohl so, dass eine dichte Wasserschicht um die Erde herum war. Diese Feste, die Gott im Himmel gemacht hat, und auf der oben drüber waren Wasser, die Sonnenstrahlen und so weiter oder die Strahlung aus dem All gefiltert hat, sodass das alles nicht auf die Erde wirklich kam. Möglicherweise war das ein Grund, warum die Menschen damals so alt wurden. Die sind bewahrt worden vor vielen kosmischen Strahlen, okay? Vor der gibt es ja, ich meine, weißt du, dass manchmal, wenn du spazieren gehst, dich eine Gammastrahlung trifft wie im Röntgensaal? Ja, das gibt es also durchaus. Wenn gerade aus irgendeinem Grund irgendwie so Strahlung aus dem All kommt, ist damals alles gefiltert worden scheinbar. Und als dann diese Feste im Himmel zusammenbrach, die Fenster im Himmel aufgingen, ja, und der Regen alles runterkam, dieses ganze Wasser runterkam, hat sich die Atmosphäre und die Welt völlig, die haben sich völlig verändert. Okay, daher wohl auch die Wassermassen, die die Erde bedeckt haben. Und dann haben sich die Kontinente verschoben und diese ganzen Dinge. Auf was ich raus will, ist das: Gott hat diese Wassermassen gegeben. Für Noah waren sie eine Befreiung von den Bösen. Es ist keine mehr nachts ums Haus geschlichen, okay? Und hat versucht, ihn zu bestehlen oder gar zu töten, was damals ständig passiert ist. Jetzt war er frei. Es hat eine neue Generation hat begonnen. Die Familie Noahs hat neu begonnen. Mit dem Glauben an den Herrn hat die Welt völlig neu besiedelt. Wisst ihr, dass wir auch einen Noah haben? Unser Noah heißt Jesus, okay? Unsere Arche heißt Gemeinde. Und auch wir, wenn eines Tages mal aufsteigen und dem Herrn begegnen in der Luft, aber das führt jetzt zu weit, wenn ihr das ausführen würde. Wir halten es einmal fest. Noah war der Zehnte nach Adam. Und durch ihn gab es Erlösung vom Bösen für die Menschen und einen Neuanfang im Natürlichen. Übrigens, falls es dich interessiert, am 10. Monat nach der Flut sind die Berge wieder sichtbar geworden. Spricht von Erlösung. Noah sprach von Erlösung. Die Sichtbarwerdung der Berge spricht von Erlösung. Abraham nun war der Zehnte nach Noah. Durch ihn hat Gott den Menschen eine geistliche Perspektive gegeben. Er ist ja der Urvater der Gläubigen, ja, unser Vorbild und der Vater Jesu gewesen, also einer der Großväter Jesu. Das steht für einen Bund mit Gott und für einen Neuanfang im Geistlichen, preis dem Herrn. Dieser Abraham hat gebetet und hat gesagt, Herr, du willst jetzt Sodom zerstören. Herr, wenn es nur 10 Gerechte gibt in Sodom, dann bewahr Sodom doch. Und Gott hat gesagt, okay, wenn es 10 Gerechte gibt, 10 hätten die Stadt gerettet. Es gab keine 10. Diese 10 hätten die Stadt erlöst in einer gewissen Weise, wenn ihr das nachvollziehen wollt. Dann gab es schon mal was, was Gott unbedingt wollte in einer Nation, was Gott von einer Person haben wollte. Und die Person hat es ihm einfach nicht gegeben. Diese Person hieß Pharao. Und Gott wollte sein Volk. Gib mir mein Volk, lass mein Volk ziehen. Nö. Okay. Erste Plage, zweite Plage, dritte Plage. Wie viele Plagen waren notwendig? Okay, nach der 10. Plage war der Widerstand des Pharao endgültig gebrochen und das Volk Israel ist hinausgezogen in die Erlösung. Erlöst und befreit vom Joch der Sklaverei. Wir können also sehen, 10 ist wieder eine Zahl, ja, der Erlösung, für Erlösung. Dann kam Gott und hat dem Volk Gebote gegeben und hat gesagt, wenn ihr diese 10 Gebote haltet, dann werdet ihr leben. Haltet diese 10 Gebote und ihr werdet leben. Na, Jesus hat es auch dem reichen Jüngling vorgeschlagen. Er hat gesagt, nachdem der Jüngling kam und gemeint hat, Herr, ich will ewiges Leben. Ja, halt die Gebote. Du sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen und so weiter. Ja, die halte ich alle schon. Was hat Jesus dann zu ihm gesagt? Ja, du, dann kann ich dir auch nicht helfen. Hat er nicht gemacht, ne? Er hat den Finger auf den wunden Punkt gelegt. Er hat gesagt, ach so, jetzt weiß ich, wo du auf dem Schlauch stehst. Du mach doch was Vernünftiges mit deinem Geld. Mach doch eine Stiftung und gib's den Armen. Ich bin mir ganz, ganz sicher, dass der Herr schon längst mit diesem reichen Jüngling verhandelt hat. Ihm gesagt hat, hey, du hast so viel und die haben so wenig. Du hast 10 Rolls-Royce und 20 Mercedes und die haben doch nicht einmal was zum Essen. Mach was. Und dieser junge Mann, der hat lieber seine Rolls-Royce poliert und dabei natürlich gebetet, anstatt dass er was mit seinem Geld gemacht hat. Jesus hat dann ihm gesagt, ja, hey, mach was Vernünftiges mit deinem Geld. Stell es anderen Leuten zur Verfügung. Den Armen, tu es. Er hat nicht gesagt, gib's mir. Das wäre ein bisschen arg durchsichtig gewesen, gell? Hat aber nicht gemacht. Er hat gesagt, gib's den Armen. Und was hat dieser Mann gemacht? Ach, naja, Herr, so sehr will ich dann auch wieder nicht in Ewigkeit in der Gegenwart Gottes leben. Ich gehe lieber und poliere meinen Mercedes wieder. Ungefähr auf das lief es raus, ja. Und Jesus sagt dann, Mensch, wie schwer, wenn es die Reichen haben, ins Reich Gottes zu kommen. Gut. Halte die 10 Gebote und leb. Allerdings musst du natürlich auch auf das Reden Gottes eingehen, okay. Wenn Gott zu dir sagt, mach was Vernünftiges mit deinem Geld, da musst du auch darauf eingehen, denn schau, die Sache ist nämlich die, pass auf, ganz, ganz wichtig. Dieser junge Mann hat alle Gebote Gottes gehalten, hat aber trotzdem kein geistliches Leben gespürt. Es lief nichts, es floss nichts. Es erinnert mich an manche Christen, die es gibt. Wollen voll dabei sein, wollen Gottes Kraft erleben, wollen alle diese Dinge, aber irgendwie merkst du diese große Kraftlosigkeit in ihrem Leben. Jedes Mal, wenn sie beten oder irgendwie was tun, dann hast du das Gefühl, also wenn du jetzt in ihrer Gegenwart bist, die laufen irgendwie nur auf halber Kraft. Das ist immer so ein und dann lässt es wieder nach. Und dann stellst du fest, ja, an irgendeinem bestimmten Punkt hat Gott mal zu ihnen geredet und die haben es nie sind sie darauf eingegangen. Wie dieser junge Mann da. Ich sage euch, ich garantiere euch, der Mann war hat garantiert nie die Ehe gebrochen. Er hat garantiert nie am Sabbat gearbeitet. Er hat alle möglichen Gebote hat er absolut gehalten bis zum geht nicht mehr. Ja, um durch dieses Überwohlverhalten seine große innere Leere und die Tatsache, dass Gott zu ihm über sein Geld gesprochen hat, einfach zuzukleistern, zu verdecken und zu ignorieren. So wie manche böse Menschen ihren Vorgarten besonders sauber halten, damit man einen guten Eindruck von ihnen hat. Seid ihr noch da? Ich sage jetzt nichts gegen saubere Vorgärten, okay? Ich bin für saubere Vorgärten, du natürlich auch. Aber Jesus schimpft die Pharisäer und er sagt, hey, ihr habt super saubere Vorgärten, aber in euren Herzen stinkt es gewaltig. Und ihr habt keine Beziehung zu Gott, hat der Herr zu den Pharisäern gesagt. So, wenn der Herr also was von uns will, ja, dann müssen wir darauf eingehen. Ansonsten können wir machen, was wir wollen. Wir werden nicht durchdringen zum Leben und zur Zufriedenheit. Könnt ihr das nachvollziehen? Danke für das donnernde Amen. Ist trotzdem wahr. Wir halten es halt nochmal so fest. Okay. Die Stiftshütte, ihr Lieben, falls euch das interessiert, bestand aus 10 Zeltdecken. Die Grundstruktur des Heiligtums, 10 Zeltdecken. Und das Heiligtum war natürlich dafür da, dass wir den Opfer bringen und so weiter und dann, dass die Erlösung davon ausgeht, über Israel. Die Harfe Davids, könnt ihr nachlesen im Psalm 144, die Harfe Davids, mit denen er Erlösungs- und Danklieder, der Herr ist mein Hirte, gespielt hat, hatte 10 Saiten. Hiskia, als er krank war, kam der Prophet Jesaja zu ihm und hat gesagt, der Herr sagt, du sollst geheilt werden. Soll der Zeiger an der Sonnenuhr 10 Stufen zurück oder 10 Stufen vorgehen? 10 Stufen zurück, weil vor geht's von selber. Na, 10 Stufen zurück. Und es passiert. 10 Stufen. Erlösung von Heilung. So, die 10 spricht von Erlösung. Jesus hat mal 10 Aussätzige geheilt. Von diesen 10 Aussätzigen kamen wie viel zurück? Einer. Dieser eine hat sich bedankt für die Erlösung vom Aussatz. Wir halten mal fest, der Zehnte spricht von Erlösung und der Zehnte steht ganz allgemein fürs Ganze, okay? Der Zehnte steht fürs Ganze. Die sind alle geheilt worden, aber einer kam zurück. Okay, muss ich nachher noch genauer aufführen. Okay, der Zehnte oder die 10 steht für Vollständigkeit. Wenn du 10 Finger hast und 10 Zehen hast, dann ist dein System vollständig. Und dann kannst du tun, was der Herr möchte. Obwohl ich gehört habe, es hat einen gewaltigen Gitarristen gegeben, der war übrigens Roma, ja, der hat Reinhard geheißen. Vielleicht seid ihr verwandt mit dem, ich weiß es nicht. Nein, Django Reinhard, habt ihr von dem schon mal gehört? War ein legendärer Gitarrist, ja. Der hat allerdings an seiner Greifhand hier nur 3 Finger gehabt und war trotzdem ein brillanter, phänomenaler Gitarrenspieler. War ein Franzose. Gut, gut, soweit hierzu. Vollständigkeit, weil ich gerade dran denke. In Lukas Kapitel 15, da hat eine Frau 10 Drachmen. Dann verliert sie eine, ist nicht mehr vollständig. Sie sucht, bis sie die 10. wieder hat. Vollständigkeit. Und angekommen sein. Davon spricht die 10 auch noch in der Bibel. Angekommen sein. 10 Tage nach der Himmelfahrt Jesu kam. Genau, der Heilige Geist. Lass uns mal für die Frau Doktor klatschen. 10 Tage nach der Himmelfahrt kam der Heilige Geist und die Christen sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist und sie sind angekommen. Okay, noch was in Bezug auf angekommen. Lukas 19 jetzt. Da gab es 10 Knechte. Diese 10 Knechte haben vom Herrn 10 Pfunde bekommen. 10 Knechte bekommen 10 Pfunde. Und einer, der handelt mit diesem Pfund, bekommt 10 zurück. Dann sagt der Herr zu ihm, als sie abrechnen, wohlgetan, du guter und treuer Knecht. Über weniges warst du treu, über geringes warst du treu. Ich mache dich jetzt zum Herrn über 10 Städte. Also die 10 ist wirklich eine interessante Zahl. Spricht von Erlösung, spricht von Vollständigkeit, spricht von Angekommensein. Gut. Ich gehe jetzt zu Abraham, okay, nachdem wir das grundsätzlich jetzt gelöst haben. Warum Christen den Zehnten geben? Der erste Zehntengeber, Abraham. Lass uns mal aufschlagen jetzt zum 1. Mose Kapitel 14. Nachdem ich vor etlichen Wochen schon mal über Mose gesprochen habe, kann er mir vieles sparen. Es ist auf jeden Fall so, dass der Lot, eigentlich ein Gläubiger, in der Stadt Sodom wohnt, weil da die Geschäfte besonders gut laufen. Und die Geschäfte sind Lot wichtiger als die geistlichen Dinge, auf die legt Abraham mehr Wert, die sind für Lot nicht so wichtig. Lot ist gerettet und es langt ihm. Er hätte auch in die Stadt Salem ziehen können. Da gab es nämlich auch einen König, nämlich den König Melchisedek. Melchisedek heißt auf Deutsch König der Gerechtigkeit. Außerdem ist er der König von Salem. Salem heißt Frieden, ist er der König des Friedens. Dieser Melchisedek ist ein Symbol für unseren König der Gerechtigkeit und unseren König des Friedens, nämlich Jesus. Sagt die Bibel so und so oft. Genau genommen sagt die Bibel 6-mal. Du bist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und zwar sagt sie das über Jesus. Es ist nämlich so, dass Melchisedek ein gewaltiger, phänomenaler Mann Gottes war. Der König von Jerusalem war nicht nur ein König, ein Politiker, der war auch ein Priester, nämlich ein Priester Gottes des Höchsten. Und er hat mehr Vollmacht und Kraft und Nähe zu Gott gehabt als Abraham. Und ich würde mal sagen, Abraham als Freund Gottes war schon ziemlich nah am Herrn dran. Und jetzt gab es da einen, der noch vollmächtiger war als Abraham, nämlich Melchisedek, muss man sich mal vorstellen. Und der ist König von Jerusalem. Und dort hat er eine gewaltige, super Gemeinde. Weil ich meine, wenn du Priester bist, ja, und Prediger bist, dann brauchst du natürlich auch Zuhörer. Der hat die ganze Stadt als Gemeinde gehabt, kann man ruhig so sehen. Die Stadt Jerusalem begann als ein Haus Gottes. Mit einem vollmächtigen, gewaltigen Mann Gottes. Aber dort ist Lot nicht hin, denn dort liefen die Geschäfte nicht ganz so gut wie in Sodom, also blieb er in Sodom. Jetzt war es aber so, dass 4 Armeen angegriffen haben, Sodom und 5 Städte im Tal dort mit Sodom zusammen, Gomorra zum Beispiel und verschiedene andere Städte. 4 Armeen haben gegen 5 gekämpft und die 4 haben die 5 überwältigt. 9 Armeen haben also gekämpft, okay? 9 Armeen haben gekämpft. Und die 4 haben über die 5 gesiegt, haben Sodom und Gomorra und Lot und alle anderen einfach geraubt, diese Familien geschnappt und sind dann als Beute und sind dann abgezogen. Ein Entkommener hat es dem Abraham mitgeteilt und Abraham hat sofort, als er gehört hat, Lot ist gekidnappt worden und seine Habe ist gefangen, geführt, weggeführt worden, hat er sofort die 10. Armee in diesem Konflikt ausgehoben. Die Armee Abrahams, die Armee der Erlösung, die 10. Armee. 5 haben gegen 4 gekämpft und haben sich da gegenseitig massakriert und jetzt kommt die 10. Armee, die Armee Abrahams, und setzt denen nach. Okay? In der Nacht treffen sie dieses Heerlager. In der Nacht teilen sie sich dann auf in 2 Gruppen und kämpfen, mit der Hilfe Gottes natürlich, kämpfen sie die 10. Armee kämpft gegen diese Feinde und dann befreien sie den Lot und die ganze Habe und alles. Und es ist schon bis bei Damaskus oben, okay? Und da kämpfen sie dann noch und vertreiben die Böslinge. Preis dem Herrn. Und Lot und auch der König von Sodom und all diese Leute, die haben ihr Hab und Gut wieder, denn die 10. Armee, die Befreiungsarmee, die Erlösungsarmee, die Armee Abrahams hat sie befreit. Wow. Und jetzt zieht dieser Riesentross und Dreck, ja, der zieht jetzt also wieder runter Richtung Todesmeer. Und da müssen sie auch an Jerusalem vorbei. Und während sie vor Jerusalem vorbeikommen, dieses ganze Heerlager der Erlösten, okay, der Geretteten, kommt der König Melchisedek raus. Abraham auf seinem Kamel, versteht ihr? Dahinter die befreiten Heerscharen, so kommen sie auf die Stadt Jerusalem zu. Jetzt kommt der König Melchisedek raus. In der einen Hand Brot, in der anderen Hand Wein. Und sein Hofstaat und seine Soldaten natürlich. Und dann empfangen sie Abraham und die siegreiche Armee. Vers 17, 1. Mose Kapitel 14, Vers 17. Als er zurückkehrte, nachdem er Chedorlaomer und die Könige, die mit ihm gewesen, geschlagen hatte, naja gut, ich lese nochmal Vers 18. Und Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war Priester Gottes des Höchsten. Und dieser Melchisedek, der trifft jetzt Abraham und er segnete ihn und sprach, gesegnet sei Abraham von Gott dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gesegnet oder gepriesen sei Gott der Höchste, der deine Bedränger in deine Hand ausgeliefert hat. Hier ist der Priester des Herrn, also der Stellvertreter Gottes, und hier ist der, den Gott befreit und erlöst hat. Und der Befreier, der Stellvertreter Gottes, der Priester, segnet den Befreier, den Abraham. Und dann preisen sie miteinander Gott. Und schaut mal, was Abraham dann macht. Und Abraham gab ihm den 10. von allem. Sag mal von? Von allem. Hier heißt es nicht, dass Melchisedek ihm das befohlen hätte, sondern das war eine Glaubensreaktion Abrahams. Abraham hat erkannt, Mann, hier steht der Gesegnete Gottes, hier steht der Mann Gottes, hat mir Brot und Wein entgegengebracht. Abraham wusste ganz genau, das ist ein Symbol für den Bund Gottes. Und dann hat er sich darauf besonnen, Mann, ich bin ja der Erlöste und der Gesegnete des Herrn. Ich bin ja angekommen im Sieg. Und im Bewusstsein, dass er angekommen ist im Sieg, im Bewusstsein, dass er erlöst ist, in diesem Bewusstsein, hat er seinen 10. genommen und hat ihn Gott gegeben. Sag mal mit mir, der 10. steht fürs Ganze. Ja, das war damals, das müsst ihr jetzt Geschichtsbücher euch vorlegen, das war damals gang und gäbe, okay? Der Zehnte war ein Symbol fürs Ganze. Du hast Gott gezeigt in der damaligen Zeit, dass du ihm ganz gehörst, indem du ihm deinen Zehnten gegeben hast. Das war übrigens nicht nur bei den Gläubigen an Gott so, also an den wahren Gott, sondern es war auch sonst so, okay? Dass die Leute durchaus ihren Zehnten gegeben haben an ihre verschiedenen Götter. Ob das jetzt der Baal war oder die Astarte, völlig egal. Die Leute haben dort diese Tempel und Heiligtümer und so weiter finanziert. So Abraham hat das Werk von Melchisedek unterstützt. Und das ist ganz interessant. Wir halten nochmal fest, dass Abraham das gegeben hat aus freien Stücken und er hat keine Bedingungen gestellt. Und der König von Sodom, der steht daneben. Und wisst ihr, was Abraham macht? Er nimmt jetzt auch noch nicht nur den Zehnten von seinem eigenen, sondern er nimmt den Zehnten von der Beute, heißt nämlich im Hebräerbrief, und gibt den Zehnten auch noch dem Melchisedek. In anderen Worten, Sodom gibt seinen Zehnten. Gezwungen, ja, mehr oder weniger vom Abraham, der ja eigentlich als Eroberer ein Anrecht auf dieses Geld jetzt hat. Und schaut mal, was der König von Sodom sagt. Ein wiefer Geschäftsmann. Vers 21. Der König von Sodom sagte zu Abraham: Gib mir die Seelen, die Habe aber nimm für dich. Abraham, du brauchst uns nichts zurückzugeben von all diesen Dingen, die du da befreit hast für uns. Behalt alles, wir geben dir unseren ganzen Krempel. Aber gib mir die Menschen. Und dann fangen wir neu an. Aber schaut mal, was Abraham gemacht hat. Wenn Abraham geldliebend gewesen wäre, hätte er gesagt: Ja, ich habe jetzt meinen Zehnten gegeben und jetzt kommt der Segen. Ja, behalt mal. Hätte einen riesen Fehler gemacht. Abraham hat aber durchgeblickt. Er hat gesehen, was für ein Mann dieser König von Sodom war. Und schaut mal, was er gesagt hat. Da sagte Abraham zum König von Sodom: Ich hebe meine Hand auf zum Herrn, zu Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, ja, wenn ich irgendetwas von dir, von dem nehme, was dein ist, dass du nicht später sagst, ich habe Abraham reich gemacht. Der König von Sodom hätte sich hier ganz gern eine Streitmacht kaufen wollen. Denn wenn er jetzt mal wieder überfallen wird, dann kann er zum Abraham gehen und kann sagen: Abraham, hör mal, ich habe dir doch so viel Geld gegeben, jetzt komm und befreie mich wieder. Könnt ihr das nachvollziehen? Und Abraham hat gesagt: Nö, vielen Dank, aber auf deine Gabe lege ich keinen Wert. Hinterher sagst du dann: Du hast mich reich gemacht. Nichts für mich, nur was die Knechte verzehrt haben und so weiter. Meine Verbündeten, die mit mir gezogen sind, die sollen ihren Anteil nehmen. Es ist offensichtlich gut, von manchen Leuten kein Opfer anzunehmen. Könnt ihr das sehen? Offensichtlich ist es ganz gut, nicht von jedem was anzunehmen. Nur von denen, die es gern und freiwillig geben und ohne Hintergedanken. Nur von denen, die es gern geben und freiwillig und ohne Hintergedanken. Preis dem Herrn. In Einfalt, sagt denn die Bibel das. So, halt mal zum mal fest. Vielleicht springen wir jetzt gleich mal rüber ins Neue Testament, wenn wir jetzt beim Melchisedek schon sind. Wisst ihr, Melchisedek, der Priester, war ja König von Jerusalem. Es gab ein paar hundert Jahre später noch einen König von Jerusalem, nämlich David. David saß dann auf dem Thron Melchisedeks. Und als er auf dem Thron Melchisedeks Platz genommen hat in Jerusalem, hat Gott ihm eine Weissagung gegeben über Melchisedek und über den Messias. Schaut, Melchisedek war König von Jerusalem und der Messias wird auch eines Tages König von Jerusalem sein. In anderen Worten, Jesus wird eines Tages auf dem Thron Melchisedeks sitzen. Aber da ist ein König dazwischen, ein prophetisch begabter König, nämlich der David. Der ist so das Zwischenglied zwischen diesen beiden, okay? Und kaum sitzt er also auf dem Thron Melchisedeks, gibt der Herr ihm eine Weissagung. Psalm 110. Da steht drin in Vers 4: Du, Messias, bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Melchisedek ist ja kein jüdischer Priester, sondern ein Priester Gottes gewesen, den Gott eingesetzt hat. Und Jesus ist auch eigentlich kein jüdischer Priester, denn die Leviten waren die jüdischen Priester. Vielmehr ist er einer, den Gott eingesetzt hat, nach einer anderen Ordnung. Ja, er kam ja aus dem Stamm Juda und nicht aus dem Stamm der Priester, aus dem Stamm Levi. So ist also kein jüdischer Priester Jesus, unser jetziger Hohepriester, sondern er ist ein Priester in der Ordnung Melchisedeks. Jetzt wird im Hebräerbrief Kapitel 7, da gehen wir jetzt mal schnell hin, lang und breit über ihn geredet. Genau genommen, hört mal, Genau genommen steht siebenmal in der Bibel, dass Jesus ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks ist. Jetzt müssen wir wissen, dass über Melchisedek nur wenige Verse in der Bibel stehen, nämlich die, die wir gerade gelesen haben. Melchisedek hat drei Dinge getan. Er kam Abraham entgegen mit Brot und Wein. Unser Erlöser kommt uns entgegen mit Brot und Wein. Wir haben heute Morgen Abend mal gefeiert. Das Brot steht für den zerschlagenen Leib und die Heilung. Der Wein steht für das Blut Christi und für die Erlösung von Sünden. Mit diesen Dingen kam Melchisedek und mit diesen Dingen kommt Jesus uns entgegen, unser Hohepriester. Dann hat Melchisedek Abraham gesegnet. So segnet Jesus uns. Sagen wir, preis den Herrn. Dann loben und preisen wir Gott. Und das Dritte, was Melchisedek getan hat, er hat vom Abraham den Zehnten genommen. Das hat er gemacht. Und nicht nur, dass es er war, sondern alle Gläubigen haben das damals gemacht. Es wird nur relativ wenig in der Bibel darüber geredet, weil das damals eine Selbstverständlichkeit war. Ich will nachher noch darauf eingehen, warum im Neuen Testament nicht mehr darüber drinsteht, außer das, was wir hier im Hebräerbrief lesen. Im Kapitel 7, Hebräer Kapitel 7, wird es jetzt genauer ausgeführt. Dieser Melchisedek, Vers 1, König von Salem, Priester Gottes, der Abraham entgegenging und ihn segnete und so weiter, dem Abraham auch den Zehnten von allem zuteilte, sag mal von allem. Der heißt König der Gerechtigkeit und dann auch König von Salem, König des Friedens und so weiter und so fort. Er gleicht dem Sohn Gottes, steht's da und bleibt Priester in immer da. Schaut aber, wie groß dieser ist, dem Abraham, der Patriarch, den Zehnten von der Beute gab. Und zwar haben die von den Söhnen Levi, die das Priestertum empfangen, ein Gebot, den Zehnten zu nehmen. Aber Levi hat auch seinen Zehnten gegeben, weil der war ja noch in Abraham damals. Okay, also Abraham hat was von seinem gegeben, denn sonst hätte er Levi nicht mit ihm geben können, wenn er nur die Beute von Sodom hätte gegeben, okay? Falls du da jetzt mitgedacht hast, aber das macht jetzt nichts. Ich fahre jetzt mal weiter runter hier. Hier wird also lang und breit ausgeführt und wird immer wieder angeführt, Jesus ist Melchisedek, beziehungsweise ist der Nachfolger des Melchisedek. Und jetzt heißt es hier, Vers 8, Kapitel 7, Vers 8, ohne jeden Widerspruch würde geringere von dem, halt vor mal, hier zwar empfangen sterbliche Menschen die Zehnten, dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Der, von dem bezeugt wird, dass er lebt, ist Jesus. Vers 17. Ihm wird bezeugt, du bist Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedeks. Derjenige, der Priester ist in Ewigkeit nach Ordnung Melchisedeks, ist Jesus. Jetzt frage ich dich, seit wann ist Jesus hoher Priester? Komm. Seit der Auferstehung und seitdem er sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Stimmt das? Seit der Zeit nach der Auferstehung ist Jesus der hohe Priester der Christenheit. Jetzt heißt es von diesem hohe Priester der Christenheit, oder eigentlich der ganzen Menschheit, von dem heißt es jetzt hier, dass er, von dem bezeugt wird, dass er lebt, die Zehnten empfängt. Wenn Jesus also nach der Auferstehung jetzt die Zehnten empfängt, dann muss es bedeuten, dass Zehnten geben für Christen auch ist. Könnt ihr dieser Logik folgen? Ist eigentlich nicht allzu schwer, wenn du das nachvollziehen willst. Nochmal, Vers 8. Hier zwar empfangen, nicht empfingen, sondern empfangen. Sterbliche Menschen, die Zehnten, die sterblichen Menschen, das waren damals die Priester und heute sind es die Christen, also die Prediger und die Gemeindeleute und diejenigen, die Dienste unterhalten und so weiter, auch soziale Dienste und so weiter. Aber den geistlichen Gegenwert schauen, den empfängt Jesus. Dort aber einer, von dem bezeugt wird, dass er lebt. Auf allzu viel mehr muss er da gar nicht eingehen. In diesem Zusammenhang. Wir halten also mal fest, Jesus ist unser Hohepriester, seit der Thronbesteigung, seit der Auferstehung und er ist derjenige, der heute noch die Zehnten der Christen empfängt. Jetzt, warum steht im Neuen Testament nicht ganz klar, du sollst deine Zehnten geben? Ich meine, es steht ja eigentlich schon drin, man muss es nur wissen, man muss es nur lesen wollen, okay, erstens. Und zweitens, der Grund ist folgender, jetzt pass mal auf. Gott möchte, dass das eine Gabe der Liebe ist und nicht ein Gebot. Wenn du also irgendwie im Wort Gottes liest und irgendwann draufkommst, vielleicht angeregt durch eine Predigt wie meine heutige, dir mal Gedanken drüber machst und sagst, na ja gut, lasse ich mich drauf ein, ich kann das nachvollziehen, mache ich jetzt einfach einmal, dann ist es freiwillig, dann ist es nicht ein Gebot, dann wird das Ganze aus Liebe und freiwillig getan. Okay? So ungefähr so, stell dir mal vor, vergebt man das Beispiel, aber ich finde, es ist geeignet. Okay. Stell dir vor, ein Mann oder eine Frau will was von ihrem Ehepartner, fühlt sich gerade danach, Frühlingsgefühle, versteht er? Dann macht er eine Andeutung. Ja, in den seltensten Fällen ist es so, dass er die Frau am Schopf packt und sagt, hopp, komm, geh mit. Ja, und sie ins Schlafzimmer zerrt. Allerhöchstwahrscheinlich findet es so nicht statt. Wäre bestimmt praktisch manchmal, aber es findet einfach nicht statt, okay? Sondern vielmehr wirbt er um die. Ist das richtig oder nicht? Hallo, du. Und wenn sie dann, oh, dann weiß er schon, ah ja, okay, alles, brauche ich gar nicht anfangen. Schau, dann weiß der eine, was der andere will, und dann bleibt es aber dem anderen immer noch freigestellt, darauf einzugehen, okay? Und so ähnlich ist es in diesen Dingen auch. Der Herr, der hat bestimmte Bedürfnisse und Ansprüche an dich und er will dich segnen. Gleichzeitig will er aber, dass du das Ganze gern und freiwillig machst und nicht aus Zwang oder weil du dich unter Druck gesetzt fühlst, sondern weil dir das irgendwie einleuchtet und weil das in der ganzen weiten Welt halt praktiziert wird und funktioniert. Okay? Also meine Frau und ich, wir sind ein lebendes Beispiel. Verschiedene andere auch unter uns hier. Aber wie gesagt, über eine Anregung, über einen Vorschlag, über ein, hey, das ist das Bedürfnis Gottes, wird es nicht rausgehen. Den Rest musst du selber machen. Und ich sage dir mal eins, pass mal auf. Wenn du lang genug deine Frau abblitzen lässt oder deinen Mann abblitzen lässt, dann hat es Auswirkungen auf die Qualität deiner Beziehung. Stimmt's oder stimmt's nicht? Wenn deine Frau eigentlich genau weiß, was du gerne mal hättest und so, und eigentlich, ja, alle 2 Jahre ist einfach zu wenig, dann kann es gut sein, dass du dich in so einen Frust hineinsteigerst, ja, dass es zu einer Krise, zu einer richtig manifesten Krise in der Beziehung führt. Und ich garantiere euch, mit diesen Dingen, bei Gott funktioniert es genauso. Das ist zumindest mein Erlebnis, okay? Und du kannst dann natürlich, du kannst dann harmonische Ehe heucheln, aber komm, wie machst du was vor? Ich meine, du selber bist unzufrieden, deine Beziehung zu Gott ist irgendwie schlecht, wenn du auf diese Dinge nicht, oder matt, sehen wir es mal so, glänzt wenig, wenn du auf diese Dinge nicht eingehst. Zunächst einmal vielleicht, was hat Jesus über den Zehnten gesagt? Lass mich vielleicht noch eine Folgende sagen. Damals haben in Israel alle ihren Zehnten gegeben, das muss man nicht sagen, okay? Es war nämlich so, dass es im Gesetz des Mose verankert war und Jesus hat damals in diesem Gesetz gelebt. Okay, er hat es befürwortet. Und zwar in Matthäus Kapitel 23, sagt Jesus, gebt euren Zehnten, aber vergesst die wichtigen Dinge nicht. Die wichtigeren Dinge. Es ist, Zehnten geben ist wichtig, aber ob du, dass du jetzt von deinem Minze und Dill, von den Gartenkräutern, haben die nämlich auch nur ihren Zehnten gegeben, ja? Manche, die Pharisäer. Das ist eigentlich nicht so wichtig, hat Jesus gemeint. Weil diese Pharisäer, die waren dann durchaus in der Lage, Wucherpreise für ihre Waren zu verlangen oder eine Witwe oder eine Waise auszutricksen und um ihr Geld zu bringen. Das haben sie auch geschafft. Aber sie haben ihren Dill verzehntet. Und ihren Kümmel. Und Jesus sagt, Mann, hey, Leute, hallo. Na? Zehnten geben ist was Äußerliches, das kann man schön demonstrativ machen. Gleichzeitig ist es aber wichtig, ja, dass man eben hinterher ein guter Mensch ist und nicht nur einfach gegeben hat, weil das halt gut aussieht. Nun gut, ich mache hier mal weiter. In der Apostelgeschichte zum Beispiel ist jedes Mal die Rede davon, dass wesentlich mehr gegeben wird als der Zehnte. Die haben ihre Häuser und Äcker und so weiter verkauft. Als Jesus dann nicht bald kam, waren sie manchmal pleite, was dann auch nicht gut war. Und die Gemeinden in anderen Gegenden der Welt mussten dann sammeln für die. Es ist also nicht gut, wenn du dein ganzes Geld weggibst und keine andere Quelle hast, okay? Du sollst deine Zehnten geben von deinem Einkommen, okay? Das heißt also nicht, dass du alles, was du da hast, jetzt verkaufen und weggeben sollst. Haben manche damals gemacht und Gott hat sie dafür gesegnet, wohl, aber ist nicht in jeder Situation richtig. Die haben damals, die Christen damals, haben ihre Kinder und so weiter noch beschneiden lassen, weil die das Gesetz von damals nämlich noch gehalten haben. Die kämen gar nicht drauf zu sagen, ach, Zehnten geben oder geben ganz allgemein, das ist jetzt abgeschafft, Mose ist abgeschafft, Jesus ist jetzt unser Herr. Na, die haben sich so nicht daraus herausgewunden. Das wäre natürlich blöd gewesen. Gut, jetzt habe ich noch viel mehr darüber zu sagen, als ich hier Zeit habe, euch das zu bringen. Vielleicht machen wir noch ganz kurz der Zehnte im Gesetz von Moses. Machen wir ganz kurz. Es gab genau genommen 3 verschiedene Zehnte. Und zwar einmal der erste Zehnte ist zum Unterhalt der Leviten und der Priester. okay, dieser Zehnte soll in seiner Gesamtheit ins Haus Gottes gebracht werden oder das Geld als Gegenwert davon. Und dann sollten die Leviten in Empfang nehmen, dieser Stamm Israels, der Predigerstamm war. Und die sollten dann ihren Zehnten wiederum, sollten sie auch geben, und zwar den Priestern, die im Tempel in Jerusalem und an der Stiftshütte und so weiter Dienst getan haben. So, dass jeder also da ein Geber war in dieser ganzen Sache. Das steht im 4. Mose Kapitel 18, wenn du das mal nachlesen willst. Dann sollten die, hört mal zu, das finde ich auch ganz interessant, dann sollten die nochmal einen Zehnten sammeln. Und sollten den aber nicht weggeben und freuen und vergnügen mit diesem zweiten Zehnten. Der zweite Zehnte war ein Geschenk an dich selber. Wisst ihr, dass manche von uns so kniggerig und knauserig sind? Wir gönnen uns selber nichts. Immer denken wir, oh, das kann man nicht leisten. Könntest du dir vielleicht schon leisten, aber will man nicht leisten, und wir sparen lieber. Gott sagt ausdrücklich, nimm einen zweiten Zehnten her und hau den auf den Kopf. Amüsier dich damit. Heißt es wirklich im Wort Gottes. Kannst du nachlesen. So, der erste an die Priester und an die Leviten seiner Zeit. Ist jetzt das Gesetz des Mose, okay? Der zweite ist für dich selber. Steht im 5. Mose 14, ab Vers 22. Und dann alle 3 Jahre sollte ein Zehnter eines Jahres hergenommen werden. Und es war dann für Almosen und Gaben an die Armen, an die Witwen, an die Waisen und so weiter. Das war der dritte Zehnte. So haben die das damals gemacht. Und hört mal, ganz, ganz wichtig, mit dem schließe ich dann auch jetzt heute Morgen. So sollte der Zehnte gegeben werden. Das halte ich für einen Schlüssel. Ich habe es gerade schon hergeleitet und gesagt, der Zehnte spricht von Erlösung. Okay, spricht von Vollständigkeit, von Angekommensein in der Erlösung. Wenn die also seinerzeit ihren Zehnten dem Leviten gegeben haben, dann sollten sie vor ihn treten und sollten so beten. Im 5. Mose 26, 1 bis 15 steht da ein Dankgebet. Das finde ich bezeichnend und so sollten wir das auch machen. Wenn du deinen Zehnten gibst, überweis nicht einfach nur oder schmeiß einfach so ins Opfer und gähn dabei, sondern bet ein Gebet bei dir selber. Kapitel 26, Abvers 1, wenn du in das Land kommst, das der Herr dir gibt als Erbteil, dann sollst du die Erstlingsgaben und die Zehnten und so weiter nehmen und sollst zu dem Priester kommen, der in jenen Tagen da ist, und zu ihm sagen, ich bezeuge, sag mal, ich bezeuge. In anderen Worten, der Mann, der seine Zehnten gibt, gibt ein Zeugnis. Was für ein Zeugnis gibt er denn? Er sagt, ich bezeuge heute dem Herrn, dem Gott, deinem Gott, dass ich in das Land gekommen bin, das uns zu geben, der Herr unseren Vätern geschworen hat. In anderen Worten, ich bezeuge durchs Geben meines Zehnten, dass ich Anteil habe an der Erlösung, die Jesus für mich geschaffen hat. Ich habe Anteil an der Erlösung, ich bin Teilnehmer an der Erlösung. Ich bin ins gute Land eingedrungen. Ich bin ins gute Land eingedrungen und jetzt lebe ich drinnen. Und als Dank dafür gebe ich meine Zehnten. Und dann geht's weiter. Ein umherirrender Aramäer war mein Vater. In anderen Worten, ja, ich komme aus einer Familie, in der nicht allzu viel los war. Wir sind umhergewandert auf der Welt. Wir waren mittellos. Wir waren Sklaven. Wir waren unterdrückt. Für uns Christen würde das Gebot so gehen. Wir waren seinerzeit Sünder. Uns ging's dreckig. Wir waren arm und krank und sündhaft. Aber jetzt hat uns der Herr befreit. Ich bin aus dem Ägypten der Welt entflohen. Ja, meine Unterdrücker, die hat der Herr besiegt. Ich bin jetzt befreit. Meine Sünden hat er von mir genommen. Und ansonsten hat er mich auch hinausgeführt ins weite Land, ins gute Land. Wir haben zum Herrn geschrien, zum Gott unserer Väter. Und er hat uns gehört. Unser Elend, Mühsal, Bedrängnis hat er von uns genommen. Und er hat uns aus Ägypten, das heißt, er hat uns aus der Verlorenheit herausgeführt. Und hat uns an diese Städte gebracht und uns dieses Land gegeben, das von Milch und Honig überfließt. In anderen Worten, ein Zehntengeber sagt, hey, Gott ist schuld an meinem Wohlstand, Gott ist schuld daran, dass es mir gut geht, dass ich auf dem aufsteigenden Ast bin und mein Zehntengeben ist ein Zeugnis dafür, dass es so ist. Und dieses Verhalten und diese Attitüde, diese innere Einstellung, auf der liegt die Verheißung. Auf der liegt die Verheißung, dass dein Gott all deiner Not begegnen wird. Darauf liegt die Verheißung, dass du nicht zu kurz kommen wirst. Auch wenn die Regierung sich nach Kräften bemüht, aus unserer Hartwährung eine Weichwährung zu machen, aus der Währungsunion der Europäischen Union eine Finanzunion gemacht hat. Wir sind jetzt alle Griechen, wir sind jetzt alle Iren und Italiener und Spanier. Wenn die schlecht wirtschaften, geben wir ihnen einfach unser Geld. Die Europäische Zentralbank kauft schon schlechte Papiere auf, ja, damit der Preis für diese künstlich hochgehalten wird und so weiter und so fort. In anderen Worten, es kommen ziemlich schwierige Zeiten auf uns zu. Und der Herr will deswegen, dass ich über dieses Thema rede, weil diese schwierigen Zeiten, die kommen werden, finanziell Zeiten, die schwierig sein werden, auf uns zukommen, weil die praktisch unausweichlich sind, wenn es so weitergeht wie bisher. Und dann müssen wir wissen, wie wir unsere Finanzen krisensicher machen können. Und es geht nicht durch das System der Welt. Das System der Welt ist der Welt unterworfen und preisgegeben. Wenn wir uns aber dem System Gottes anschließen, dann haben wir die Verheißung, dass wir bzw. unsere Finanzen unbesiegbar werden. Das heißt nicht, dass wir nicht immer wieder mal vor der Wand stehen und sagen, Herr, was nun? Aber da tut sich dann ein Loch auf in der Wand. Und es geht weiter. Preis dem Herrn. Leute, ich kann euch nicht sagen, wie oft ich das erlebt habe. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür, dass das wirklich gibt und geht und funktioniert. Und ich weiß, viele von uns, denen ist es genauso gegangen. Denk über diese Dinge einfach mal nach, ja?